Wir haben uns im Prinzip bei jeder Fragestellung immer gefragt, was heißt das für Klimaschutz, Klimawandel, Anpassung und Kreislaufwirtschaft bzw. Ressourcenschonung.
Wir legen das schon 10, 15 Jahre vorher eigentlich an und fest und zeigen, wo geht die Reise hin. Und das ist, finde ich, etwas, das macht nur so ein gesamtstädtischer Entwicklungsplan.
Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Hallo Hamburg Stadt neu bauen. Mein Name ist Sabine de Boer. In unserem Podcast sprechen wir mit verschiedenen Persönlichkeiten über die Zukunft der Stadt, über Wohnen, Nachbarschaft, Diversität und den großen Herausforderungen unserer Zeit. Heute werfen wir einen Blick über die Landesgrenzen hinaus. Wir schauen nach Wien. Eine Stadt, die international immer wieder als Vorbild genannt wird, wenn es um leistbares Wohnen, klimagerechte Planung und eine starke öffentliche Daseinsvorsorge geht. Mit dem Wien-Plan 2035 hat sich die österreichische Hauptstadt einen strategischen Kompass gegeben. Einen Stadtentwicklungsplan, der Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit und Lebensqualität konsequent zusammendenkt. Es geht um neue Quartiere, Zugang zu Wasser und Grünraum, die Stadt der kurzen Wege und die Frage, wie eine wachsende Metropole gleichzeitig lebenswert und klimafit bleiben kann. Was macht Wien anders und wie können Städte, zum Beispiel wie Hamburg, davon lernen? Darüber spreche ich heute mit zwei Menschen, die diesen Plan maßgeblich mitgestalten, Maria Samek und Michael Rosenberger aus der Wiener Stadtplanung. Schön, dass Sie bei uns im Podcast sind. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass wir hier sein dürfen.
Hallo nach Hamburg. Danke. Freue mich über das Gespräch.
Okay, dann starten wir mal mit einem kleinen Warm-up. Also wenn Sie Wien jemanden zeigen müssten, der die Stadt noch nie gesehen hat, was ja eigentlich gar nicht sein kann, welcher Ort erzählt am besten, wofür Wien in der Stadtplanung steht? Frau Samek, was meinen Sie?
Ja, die Frage ist, finde ich, gar nicht so einfach zu beantworten, aber ich würde tatsächlich ein paar Orte nennen, die man noch vielleicht kennt. Einerseits würde ich auf jeden Fall mal schauen, dass wir uns den Karl-Marx-Hof anschauen. Das ist einer der bekanntesten Gemeindebauten in Wien und auch historisch sehr prägsam. Läutet das Rote Wien ein und man sieht dort auch wirklich schön, was und wie man das gut gestalten kann, auch dass Gemeinschaftsräume mitgeplant werden von Anfang an, dass große Grünräume mitgedacht werden in der Bestandsstadt. Das würde ich also auf jeden Fall als einen der Ankerpunkte für Stadtplanungsinteressierte bringen. Ein anderes Thema, das ich so, weil Sie das mit dem Grünraum auch schon aufgeworfen haben, mitbringen würde, ist, ich würde auf jeden Fall die Besucherinnen mit auf die Donauinsel nehmen. Das ist nicht nur ein Jahrhundertprojekt in Bezug auf Hochwasserschutz für Wien gewesen oder immer noch, sondern auch einfach einer der größten Aufenthaltsräume, gut erschlossen. Dort tummelt sich halb Wien im Sommer. Man kann dort baden gehen und entgegen auch anderer Ideen ist das eben bis heute wirklich ein Naherholungsraum und grün geblieben und bleibt auch weiter grün.
Und Herr Rosenberger, welche Orte sind das für Sie?
Also ich würde das Sonnenwendviertel vorschlagen. Das ist ein recht zentral gelegenes neues Stadterweiterungsgebiet, das auf einem ehemaligen, nicht mehr länger benötigten Bahnhofsareal realisiert wurde. Und dort sieht man auf engstem Raum eigentlich alles, was Stadtplanung in Wien heutzutage so kann. Mehr oder weniger auf wenigen hundert Metern hat man das gesamte Kaleidoskop der Stadtplanungspraxis von Wien versammelt.
Ja, da tigern ja auch alle gerne hin und schauen sich an, was Wien so kann. Wir natürlich auch. Wenn man übergeordnete Stadtentwicklungspläne sich mal anschaut, wirken diese ja oft sehr abstrakt. Pläne sind abstrakt, Strategien, Leitbilder, alles so in die ferne Zukunft gedacht. Was fasziniert Sie eigentlich persönlich an dieser langfristigen Planungsperspektive?
Ja, ich kann das wahrscheinlich gut beantworten, weil ich bin schon lange dabei. Also ich mache jetzt schon zum zweiten Mal diesen Planungsprozess mit, eigentlich zum dritten Mal, weil in früher anderer Rolle auch. Und ja, die langfristige Planung ist für mich eine ganz wesentliche Dimension, weil im Grunde genommen sich mit dem nur sehr wenige Leute wirklich auseinandersetzen, aber jeder erwartet, dass es einen Plan gibt. Also man kommt jetzt nicht oft als Stadtplaner in Situationen, wo man gefragt wird, was ist denn da geplant? Was ist sozusagen die große Idee? Und hier einfach was wirklich parat zu haben und zu sagen, okay, wir wissen, wie das alles zusammenhängt. Wir wissen, wie wir hier vorgehen wollen. Das ist, finde ich, eine große Aufgabe und ja, die mache ich sehr gern.
Ja, ist bewundernswert. Das macht Hamburg ja auch mit den städtebaulichen Leitbildern, die immer fern in die Zukunft kommen. Das ist schon was Besonderes, wenn man das als Steckenpferd in der Stadtplanung hat und einen langfristigen Plan nach dem anderen hätte, wollte ich jetzt nicht sagen, aber sich damit so intensiv beschäftigt. Frau Sammeck, wenn Sie auf Ihre bisherigen Projekte in der Wiener Stadtplanung schauen, gibt es ein Planungsprinzip, das Ihnen persönlich besonders wichtig ist?
Ja, aus meiner Sicht ist das große Ziel, das es zu erreichen gilt und auch die große Herausforderung gleichzeitig, Urbanität zu erzeugen. Also wir reden bei der Stadtentwicklung ja heutzutage auch von Bodenschutz, wir reden von gesellschaftlichem Wandel, wir reden von allen möglichen Herausforderungen, die uns da betreffen. Und aus meiner Sicht führt diese Urbanität eigentlich alles zentral zusammen. Es geht um kleinteilige Strukturen, es geht um die Stadt der kurzen Wege, es geht auch um dichte Bauweisen. Aber dazwischen wieder auch Grünräume und Freiräume, die auch lebenswert sind. Also es geht im Prinzip um Orte zu schaffen, die wirklich lebenswert für die Bevölkerung sind und aber gleichzeitig eben auch einen Anspruch an Ressourcenschonung und eben Flächensparen haben. Ja. Das Zweite, was ich da schon auch noch hervorheben möchte, ist, es ist jetzt auch in der vorherigen Frage so ein bisschen durchgeklungen, diese Langfristigkeit, also sich zu überlegen, was ist in der Zukunft, neue Themen mit aufzunehmen, aber auch mit dem Bestand einen Umgang zu finden und hier eben zu überlegen, was braucht eigentlich der Bestand, um eben entsprechend weiterentwickelt werden zu können, um auch lebenswert zu sein weiterhin. Das ist aus meiner Sicht wirklich etwas, wo wir als Stadtplanerinnen ständig dran arbeiten müssen und wo wir auch einem ständigen Lernprozess im Prinzip unterworfen sind. Und wenn man daran Spaß hat, dann ist Stadtplaner sein ein sehr, sehr guter Beruf.
Herr Rosenberger, stellen Sie sich mal vor, wir sitzen nicht an der Elbe, also sitzen wir ja sowieso nicht, Sie nicht, sondern in Wien an der Donau. Was würden wir dort sehen, wenn der Wien-Plan 2035 schon komplett umgesetzt wäre?
Also einerseits muss man sagen, wahrscheinlich gar nicht so wahnsinnig viel, weil das ein Wesensmerkmal von Stadtentwicklung ist, dass diese Prozesse sehr, sehr lange dauern. Und wenn man jetzt nur 10 Jahre in die Zukunft schaut, unter Anführungszeichen, die Veränderungen oft gar nicht so gravierend sind. Dennoch ist es gerade so, dass die Donau ein Gebiet ist, das eigentlich seit vielen Jahrzehnten versucht wird, stärker in den Fokus zu rücken, weil das lange Zeit eigentlich ein, ich sage jetzt mal, Niemandsland ist, vielleicht wird das hart formuliert, aber ein Gebiet war, von dem sich die Stadt abgewandt hat. Man wendet sich jetzt schon seit vielen Jahrzehnten, kann man sagen, der Donau stärker zu, also und dem Donauuferbereichen. Dort entstehen viele Gebäude, also oft auch Hochhäuser. Das ist einer der wenigen Orte, wo sozusagen diese Hochhäuser gut verträglich sind in Wien. Und die Verkehrsinfrastruktur wird ständig ertüchtigt. Im Wien-Plan wird zum Beispiel vorgeschlagen, den S-Bahn-Ring, der eigentlich derzeit noch nicht als Ring vollständig besteht, weiter auszubauen. Der würde an die Donau herangeführt werden. Dadurch wird auch die Lagegunst dort immer weiter verbessert und gerade die Uferbereiche, die Grünräume werden sicher auch immer weiter aufgewertet und mehr nutzbar. Also von einem, sagen wir mal, eine Art industriell geprägten Rückseite der Stadt hin zu einem hochwertigen Wassererlebnisraum. Und dieser Prozess ist voll im Gange. Was ich, die neue Wirtschaftsuniversität zum Beispiel, die ist dort vor 10 Jahren in Betrieb gegangen. Die zeigt das exemplarisch, was da alles möglich ist. Und solche Projekte wird es weiterhin geben, weil da sind durchaus einige Entwicklungspotenziale noch vorhanden. Also da ist ein Wandel laufend im Gang und der wird weitergehen.
Ist auch vergleichbar mit Hamburg, finde ich. Also die Hafen City ist ja auch auf Konversionsflächen an der Elbe entstanden. Also da hat sich auch die Stadt Richtung Wasser entwickelt und das scheint ja auch in Wien stattzufinden, ne?
Absolut, ja. Das ist also auf jeden Fall diese Waterfront Idee, die ist ja schon eben durchaus 20 Jahre alt oder so und die wird eigentlich weiter verfolgt. Sie ist eben nicht immer ganz einfach, weil dort halt sehr viel Infrastruktur liegt, Bahngelände, teilweise Straßenzüge, wo man eben in Konflikt gerät oder wo es schwierig ist, das zu überwinden.
Brückenbauwerke.
Aber es wird gemacht und die Donauinsel, die wir vorher schon angesprochen haben, ist mehr oder weniger in Sichtweite und ist ja an sich eine sehr attraktive Lage, die noch Potenzial nach oben hat.
Wir haben das gerade schon angesprochen. Die Disziplin Stadtplanung ist ja sehr oft rational oder Prozesse werden abgewogen, unterschiedliche Interessen werden in Einklang gebracht. Das führt ja dazu, dass innovative Ideen am Anfang der Planung im Laufe der Zeit und in diesen gesammelten Abwägungsprozessen immer mehr, ich sage das mal in Anführungsstrichen, geschliffen werden. Und am Ende gibt's dann irgendwie so einen schönen Kompromiss. Gibt es bei Ihnen auch andere Beispiele? Also hatten Sie am Anfang von Wien 2035 eine richtig coole, kreative, innovative Ziele, Aspekte, die Sie umsetzen wollen? Die gibt's jetzt immer noch im neuen Plan?
Es gibt aus meiner Sicht da mehrere Ebenen. Also womit wir uns wirklich bei dem Stadtentwicklungsplan unter dem wirklich, wie ich finde, klingenden Namen Wien-Plan stark auseinandergesetzt haben und wahrscheinlich auch stärker als bei allen vergangenen Stadtentwicklungsplänen Wiens, ist wirklich die Frage, wie kann so ein Stadtentwicklungsplan auf einer strategischen gesamtstädtischen Ebene, also Stadt mit 2 Millionen Menschen und ein bisschen mehr, überhaupt Wirkung entfalten? Und was ist eigentlich noch Inhalt von so einem Stadtentwicklungsplan in der heutigen Zeit? Die räumlichen Leitbilder, wie sie bei uns heißen, wo Zielsetzungen für die gesamte Stadt abgebildet sind und abzulesen sind, räumlich gesehen, und zusätzlich eben auch noch Regeln, die jetzt nicht räumlich verortbar sind, in den Vordergrund zu stellen und eben alles, was analytisch ist, alles, was irgendwie erklärt, warum wir Dinge machen, wie wir sie machen, das tritt ein bisschen in den Hintergrund. Das hat dann im Endeffekt zu zwei Teilen, wenn man so will, geführt, nämlich einerseits einem gut lesbaren ersten Teil, der sich eben dieser strategischen Frage, was wollen wir, was machen wir, widmet, und einem zweiten Teil, der eigentlich dann recht genau und ziemlich technisch auch in manchen Stellen sagt, wie ist das jetzt eigentlich zu machen? Das ist etwas, was sich aus meiner Sicht abgezeichnet hat. Beim Inhalt muss ich ganz ehrlich sagen, da gab's den großen Anspruch, das ist der Klimastadtentwicklungsplan und wir müssen die gesamte Struktur auch darauf ausrichten, der Stadt, und auch das im Stadtentwicklungsplan wirklich vollständig überall integriert mit betrachten. Und das ist auch aus meiner Sicht sehr gut gelungen. Es gibt deswegen kein Klimakapitel, wenn man so will, sondern in jedem inhaltlichen Bereich ist das entsprechend abgebildet. Wir haben uns im Prinzip bei jeder Fragestellung immer gefragt, was heißt das für Klimaschutz, Klimawandel, Anpassung und Kreislaufwirtschaft bzw. Ressourcenschonung. Das hat zum Beispiel dazu geführt, dass wir gesagt haben, möglichst wenig eben Stadtentwicklungsgebiete zusätzliche, sondern wirklich nur so viel, wie es braucht, um das Bevölkerungswachstum, das für Wien bis 2040 mit 200.000 Menschen mehr derzeit beziffert wird, abzufangen, ja, oder beziehungsweise damit einen guten Umgang zu finden und hier einfach die entsprechenden Flächen fürs Wohnen, für Arbeiten, für Erholung, für Bildung etc. bereitzustellen. Aber wirklich nur so viel, wie es unbedingt braucht. Mhm. Das war aus meiner Sicht einer der wichtigsten inhaltlichen Dinge. Ich könnte jetzt wahrscheinlich noch 5, 6, 7.
Ich habe noch eine besondere Frage an Herr Rosenberger in diesem Kontext. Wir haben ja schon jetzt ganz viel um den Wien-Plan 2035 drumherum gesprochen, aber so richtig reingeschaut in das Instrument haben wir noch nicht. Herr Rosenberger, wenn Sie den Wien-Plan 2035 in wenigen Sätzen für eine Hamburger Straßenumfrage erklären müssten, was würden Sie den Hamburgern erklären? Was ist das für ein Instrument? Was haben Sie da erarbeitet?
Ja, der Wien-Plan ist das einzig, sagen wir mal, relevante Dokument, das zeigt, wo auf dem Stadtgebiet von Wien welche Entwicklungen stattfinden können. Also diese räumliche Zuschreibung, nicht so sehr was passieren kann, das ist zwar natürlich die Hintergrundfolie, die immer mitläuft und die auch umfangreich behandelt wird, aber die Frage, wie koordinieren wir das räumlich, dass wir uns nicht in die Quere kommen, dass keine Konflikte auftreten, dass sich alles bei uns sagt man ausgeht, also sprich, dass alle Ansprüche an das Stadtgebiet nebeneinander gut Platz finden können. Das ist eigentlich die einzigartige Rolle dieses Plans, hier eben in die Zukunft zu schauen und zu sagen, welche Bedarfe wird es geben und sich zu trauen, zu sagen, hier und hier und hier soll das stattfinden und hier bitte auch nicht. Also es werden Ausschlusszonen, es werden Gunstlagen, es wird wirklich die Zukunft des Bauens und des Entwickelns damit vorbereitet. Und aus meiner doch schon längeren Praxis weiß ich, dass es oft gar nicht so geglaubt wird, dass das so kommt. Und erst wenn die Dinge dann wirklich physisch hingebaut wurden oder eröffnet werden, dann beginnt sozusagen die Bevölkerung, das auch zur Kenntnis zu nehmen. Wir legen das eigentlich schon 10, 15 Jahre vorher eigentlich an und fest und zeigen, wo geht die Reise hin. Und das ist, finde ich, etwas, das macht nur so ein gesamtstädtischer Entwicklungsplan.
Der ist aber ja keine gesetzliche Grundlage. Das ist ja so ein Instrument, an dem sich die planende Verwaltung orientieren und langhandeln muss. Also es ist nicht kein anders wie ein Bebauungsplan, der sagt, das und das ist erlaubt, das da ist nicht erlaubt, sondern das ist eigentlich so eine Orientierung, die sie geben, wo sie schreiben, es gibt Ausschlusszonen, es gibt Wachstumsräume. Sind Sie dann eigentlich auch gefragt, wenn sich jemand daran nicht hält? Also wenn jetzt der Druck auf dem Wohnungsmarkt so stark wird, Wien wächst, genau wie Hamburg, und die sogenannten Ausschlusszonen geraten unter Druck. Wie verhält sich dann der Wien-Plan oder wird da übergemalt? Ja.
Nein, also das ist eigentlich in dem Erstellungsprozess, das hat ja jahrelang gedauert, wurde eben versucht, diese zu erwartenden Entwicklungen vorwegzunehmen und das sich zu denken, okay, was könnte da auf uns zukommen, was wird realistischerweise notwendig werden? Und wir bieten eigentlich für die Zukunft der nächsten 10, 15 Jahre diese Spielräume an. Der Plan zeigt das auf, der ist eigentlich ein Entwicklungsprogramm. Natürlich ist es noch nicht rechtsverbindlich, allerdings ist es schon zu beobachten, dass sich eben die planende Verwaltung und die Investitionen und die Stadtwerke und alle städtischen Stellen an diese Vorgaben halten und man als Entwicklungsträger, wenn man jetzt daherkommen würde und sagen, ich möchte aber gerne ganz was anderes machen, wird man an ganz vielen Türen, an denen man klopft, abgewiesen werden und feststellen, die machen da nicht mit, sondern die halten sich alle an dieses räumliche Leitbild. Und genau so bekommt das Wirkung, auch wenn es jetzt nicht ein Rechtsakt ist, aber wenn die Verwaltung und alle Planungsstellen und alle Infrastrukturstellen sagen, wir haben ein Konzept und an dem orientieren wir uns, dann hat das eine sehr stark handlungsleitende Wirkung, obwohl es eben kein Rechtsinstrument ist.
Okay, ja. Und was man vielleicht schon auch dazu sagen kann, das ist ja nicht nur an die Verwaltung quasi eine Selbstbindung, das ist es selbstverständlich, also so, das ist quasi die rechtliche Komponente, aber es ist ja auch eine Information nach außen, was die Stadt sich als Zielsetzungen vorgibt. Und auch dadurch entwickelt das meiner Meinung nach eine recht starke Wirkung, nämlich dass nachlesbar ist für jeden, der ins Internet schaut, was sich die Stadt eigentlich für Teilbereiche vornimmt oder für Themenstellungen auch vorgibt, ja. Und hier im Prinzip zu erwarten ist, dass die Stadt das auch immer so tut, ja. Und das tut sie auch und deswegen funktioniert das durchaus. Und was man vielleicht auch sagen muss, ist, wenn man so in den Wien-Plan hineinblättert, das ist ja jetzt nicht so, dass für jedes Grundstück hier eine Zielsetzung drinnen ist, sondern da gibt es ja eine gewisse Zielsetzung, die abzulesen ist. Aber darüber hinaus muss man das eigentlich als so große Rahmenbedingung sehen, die dann doch noch lokale Entwicklungsprozesse auch zulässt. Und in diesen lokalen Entwicklungsprozessen gibt es selbstverständlich dann schon noch einfach Spielräume, wie man das Ganze ausgestaltet. Ja? Die Zielsetzungen sind klar, aber wie genau dann etwas aussehen kann, das wird eben, wenn man so will, auch erst im Nachgang zum Stadtentwicklungsplan überhaupt erst entwickelt und erarbeitet. Und da, das ist auch, finde ich, das Charmante. Dadurch ist das, geht das auch immer mit der Zeit. Die Planungen bleiben also nicht quasi an dem Tag des Gemeinderatsbeschlusses vom Stadtentwicklungsplan stehen, sondern das ist immer eingebettet auch in kurzfristigere Entwicklungen.
Mhm, verstehe. Sie haben ja vorhin gesagt, Frau Sammig, der neue Stadtentwicklungs-Wien-Plan 2035 hat Klimaschutz, Klimaanpassung, Klimaziele im Vordergrund. Damit unterscheidet er sich von dem vorangegangenen Stadtentwicklungsplan. Woran merkt denn mal ganz konkret eine Wienerin im Alltag, sagen wir mal 2035, dass die Stadt jetzt klimafit ist? Woran merkt sie das?
Eine Wienerin, ein Wiener wird das voraussichtlich daran merken, dass in den Jahren davor sehr viele Baustellen in Wien waren, dass viele Straßen umgebaut wurden und klimafit gemacht wurden. Eine Wienerin, ein Wiener werden das aber auch daran merken, dass der öffentliche Verkehr weiterhin ertüchtigt worden ist, dass die aktive Mobilität, also zu Fuß gehen und Radfahren, wir fassen das immer so zusammen. Ich weiß nicht, ob das in Hamburg auch so nett klingend ist. Aktive Mobilität klingt, finde ich, nett. Dass das noch besser wird. Wir werden es aber sicher auch merken, weil einfach die Gebäude umgebaut werden müssen, beziehungsweise dann schon auch teilweise sind, um auf eben die Energiewende entsprechend abzubilden. Und wir werden sicherlich auch darin merken, dass wir einfach deutlich mehr Menschen in Wien sind, die eben teilweise in Stadtentwicklungsgebieten, teilweise in Neubauten, auch in den Bestandsquartieren unterkommen und hier Wohnraum finden und hier auch ja entsprechend arbeiten und zur Schule gehen und so weiter. Also es wird sich schon durchaus was tun. Man wird das merken, dass wir einfach mehr werden und dass wir sehr ambitioniert daran arbeiten, dass die Stadt klimafit zu machen und die Klimaziele zu erreichen. Also sowohl im Klimaschutz als auch in der Klimaanpassung.
Das liegt aber vielleicht auch daran, dass Wien wirklich im Sommer richtig, richtig heiß ist im Vergleich zu Hamburg und dass Sie vielleicht das auch als Ursache haben, sich so auf dieses Thema zu konzentrieren. Also bei uns, sage ich mal so, weht immer ein frischer Wind. Das ist vielleicht in Wien ganz anders und deswegen hat das auch so einen Beitrag zu den neuen Zielen.
Also wir haben sicher es gibt sicher den Bedarf, sich an diese Hitzeperioden anzupassen. Wir gehen auch davon aus, dass die tendenziell mehr, länger und stärker werden. Das hat sicher einen starken Einfluss auf unsere Zielsetzungen, was das angeht. Ich denke aber auch, dass darüber hinaus auch ein sozialer Anspruch hier einfach mitschwingt. Also Menschen, die ein hohes Einkommen haben, können nun mal solche Perioden auch anders damit umgehen, ja, und können vielleicht einfach ins Grüne fahren oder mehr Urlaub machen. Aber es gibt halt auch einfach Menschen mit einem anderen sozioökonomischen Status, wo wir einfach auch sagen, da braucht's einfach wohnortnahe Aufenthaltsräume, wo die Menschen in Hitzewellen wirklich auch gut im öffentlichen Raum oder in Parks oder so ihre Zeit verbringen können und hier keine hohe Gesundheitsbelastung auch vorliegt. Also das ist definitiv eine große Zielsetzung hier, das abzufedern mit den unterschiedlichsten Maßnahmen, sei es jetzt Wasser in die Stadt weiter zu integrieren. Das fängt an bei Brunnen, aber geht natürlich auch weiter im Hinblick auf die Renaturierung von Wasserläufen oder auch den Zugang zum Ufer zu verbessern. Also da gibt es sehr viele Maßnahmen, die da hineinspielen. Das ist aber sicher ein Thema, auch wenn, muss ich sagen, als jemand, der in einem sehr windigen Gebiet Wiens wohnt, Wien ist auch eine sehr windige Stadt. Okay. Aber das hilft uns an Hitzetagen tatsächlich nicht, weil zufälligerweise geht der Wind immer nur dann, wenn man ihn nicht braucht.
Okay. Also insofern, so eine klimafitte Strategie zahlt auch auf die Ziele einer sozialen und gerechten Stadt ein. Das ist ja sehr interessant. Herr Rosenberger, in dem Wien-Plan steht auch der Begriff das leistbare Leben. Also darum geht es nicht nur eine leistbare Wohnung, sondern auch ein leistbares Leben. Also in Hamburg sprechen wir derzeit immer nur über bezahlbares Wohnen. Sie sprechen über leistbares Leben. Ja. Welche Rolle spielt das bei Ihnen im Wien-Plan?
Ja, also das freut mich, dass Sie da nachfragen, weil ich halte das für eine sehr entscheidende Idee. nämlich zu sagen, das ganze Lebensumfeld, also alle Lebensbereiche sollen so gestaltet und angelegt sein, dass eben ein Leben hier ohne hohes Einkommen auch gut möglich ist. Natürlich sind die Kosten für das Wohnen ein Thema. Das ist auch in Wien, wird das schon seit 100 Jahren sehr massiv verfolgt. Aber auch öffentliche Freiräume, günstige öffentliche Verkehrsmittel, die Aufenthaltsqualität im Straßenraum, die freie Zugänglichkeit zu Gewässern, also all diese Aspekte und auch nicht zu vergessen die kollektive, kommunale Erbringung von Leistungen. Also, dass man eben sagt, okay, es muss nicht jeder, der sich, was ich gerne im Grünen erholen möchte, einen eigenen Garten haben oder ein eigenes Swimmingpool oder also, dass einfach das Leben ganz grundsätzlich für Normalbürger gut leistbar ist, auch ohne viel Geld in der Tasche haben zu müssen. Natürlich ist es schön, wenn man reich ist, aber wenn man es nicht ist oder wenn man eben vielleicht einen langen Lebensabend vor sich hat, wo man nicht mehr so ein hohes Einkommen hat oder wenn man gerade in die Stadt frisch gezogen ist und noch keinen tollen Job hat. Jeder, der hier wohnt, hat eigentlich Zugang zu vielen kommunalen Angeboten und das macht eben ein leistbares Leben aus. Nicht nur das Wohnen, sondern auch, wenn ich mit dem Fahrrad in die Arbeit fahren kann und das kostet mich genau nichts, außer ein paar Schweißtropfen, dann ist das auch ein Beitrag zur Leistbarkeit. Also alle Aspekte des Lebens sollen kostengünstig, möglichst breit vorhanden
und
sein.
Und in einer guten Qualität ja auch. Ne? Das machen Sie ja auch.
Genau. Das ist eigentlich diese Idee.
Das finde ich eine sehr schöne Planungsvokabel oder eine Überschrift, Planung so zu denken. Also, dass verschiedene Disziplinen integriert werden unter dieser Überschrift, finde ich eigentlich ein schönes Wort.
Ja, also ich glaube, das ist wirklich eine wichtige neue Denkweise, weil wir immer mehr feststellen, dass wir nicht davon ausgehen können, dass wir alle unsere Probleme durch höheres Einkommen irgendwie geregelt kriegen. Ich weiß, Hamburg ist eine sehr reiche Stadt, aber im Grunde genommen, glaube ich, ist es längerfristig betrachtet auch kein gutes Konzept, immer davon auszugehen, okay, wenn wir nur weniger Steuern zahlen oder mehr Umsatz machen oder mehr Wertschöpfung erzielen, dann geht es uns gut. Sondern wir müssen einen Lebensstil entwickeln, wo es uns auch gut geht, wenn wir vielleicht auf dem Status verharren, den wir jetzt haben, oder vielleicht von dem sogar ein Stück zurückfallen.
Ja, das kann ja auch vorkommen. Unter der Überschrift leistbares Leben gehört meiner Ansicht nach auch das Thema Initiativen, kulturelle Initiativen, die wir ja auch brauchen und auch im Stadtraum gerne haben, wenn wir urbane Gebiete planen oder vor unseren Augen haben. Da ist meine Frage, wie sehen diese Räume bei Ihnen aus und wie stellt Wien gerade vor diesem langfristigen Planungshintergrund sicher, dass diese Räume auch in ein paar Jahren immer noch leistbar sind für diese Form der Kultur?
Ist eine wahnsinnig spannende Frage. Ich würde das gar nicht nur auf die Kultur, wenn ich darf, auch hin beantworten, weil ich denke, das betrifft auch andere gemeinnützige Initiativen. Aber ich versuche mal bei der Kultur anzufangen. Ja. Das ist auch im Wien-Plan eines der Good Practice-Beispiele, deswegen greife ich es jetzt auf. Es gibt durchaus so Initiativen, wo wir versuchen, die Kultur ganz gezielt oder der Kultur ganz gezielt in der Bestandsstadt Flächen zu bieten oder auch in der Stadterweiterung. Eines dieser Beispiele, dieser Good Practice-Beispiele, ist der Creative Cluster in Margareten. Das ist ein ehemaliges Schulgebäude, ist jetzt eigentlich immer noch ein Schulgebäude, wurde durch die Schulen Wiens genutzt und ist dann nicht mehr benötigt worden für diese Zwecke und man hat dann versucht und es ist auch geglückt, diese Fläche für Kulturinitiativen zur Verfügung zu stellen. Und das ist jetzt seit 2018, 2019 tatsächlich der Fall. Dort finden sich die unterschiedlichsten Initiativen und nachdem das auch eben ja Flächen in dem Fall der Stadt Wien sind, ist das auch machbar gewesen, dass das eben sehr, sehr kostengünstig organisiert wird hier. Was wir aber auch stark machen, ist mit dem neuen Wien-Plan zu sagen, es gibt einerseits institutionelle Funktionen, wie eben im Bereich der Kultur, im Bereich der Bildung und Jugend, also beispielsweise Büchereien oder auch Musikschulen, aber auch eben soziale Einrichtungen, Pflege- und Gesundheitseinrichtungen, wo wir eben sagen, wir versuchen noch stärker als bisher die Flächen- und Raumbedarfe dieser Institutionen mit in Planungsprozesse zu nehmen, sowohl eben in Stadtentwicklungsgebieten, wo man von Grund auf überlegen kann, was braucht eigentlich so ein Stadtentwicklungsgebiet, als auch, wenn sich in der Bestandsstadt irgendwelche Entwicklungen auftun, auch hier tatsächlich zu funktionale Verbesserungen hervorzubringen. Und das gemeinsam mit den unterschiedlichen Institutionen der Stadt Wien, aber auch darüber hinaus zu bewerkstelligen. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir sagen, eben nachbarschaftliche Initiativen, gemeinschaftlich organisierte Aktivitäten sollen einen entsprechenden Platz in der Stadt haben. Und da sehe ich einfach diese kleinteilige Kunst- und Kulturszene auch sehr stark. Ja. Flächen, die eben kostengünstig zur Verfügung stehen, die wohnortnahe auch sind, zu haben, wo ich einerseits vielleicht sowas wie einen Probenraum habe oder wo ich Kunst auch, wenn man so will, produzieren kann, aber auch, wo ich Kunst und Kultur konsumieren kann als Bewohnerin und Bewohner. Und da ist eben der Anspruch in den Planungsprozessen darauf zu achten, hier entsprechende Flächen sicherzustellen und zur Verfügung zu stellen. Wie das dann genau organisatorisch auch ist, dass die dann kostengünstig sind, ist auch nochmal eine andere Frage. Hier haben wir unterschiedliche Instrumente. Das hängt auch stark mit dem geförderten Wohnbau bei uns generell zusammen, wo dann auch die Mieten generell auch gedeckelt sind, auch für solche Flächen. Aber es gibt auch die Möglichkeit, eben das privatwirtschaftlich mit solchen sogenannten städtebaulichen Verträgen auszuhandeln. Es gibt aber selbstverständlich auch die Möglichkeit, das einfach bis zu einem gewissen Grad auf Flächen der Stadt Wien unterzubringen. Aber das sind dann immer Detailfragen. Ja. Also die Zielsetzung ist klar, ja, und es wird immer davon abhängen, an welchem Ort man das versucht zu realisieren, wie man es dann im Detail ausgestalten auch kann.
Genau, die Anforderung liegt im Detail, also genau. Flächenausweisung ist das eine, aber dann, wenn es darum in die Umsetzung geht und zu schauen, was sind die Rahmenbedingungen, wie kann man das Ziel, die günstigen Mieten auch noch im Neubau oder in der weiteren Verwertung aufrechterhalten, ich glaube, da wird es schwierig, ne?
Ich würde nur gern eine Ergänzung noch anbringen, die wahrscheinlich relevant ist. Das ist eine relativ neue Idee gewesen in diesem Stadtentwicklungsplan, dass wir nämlich für Mischnutzung Anteile in Verfahren mehr oder weniger verpflichtend festlegen oder können. Also der Plan sieht das vor, dass es in eigentlich jedem Entwicklungsgebiet gewisse Flächenanteile geben muss, die für Nicht-Wohnnutzungen auszugestalten und bereitzuhalten sind. Und das führt natürlich dazu, dass es diese Flächen mal ganz grundsätzlich gibt, dass man die nicht einfach für was anderes verwenden kann. Ob es dann gelingt, diese Kultur, Sozial- oder sonstige Initiative dann dort auch anzusiedeln, das ist, sagen wir mal, dann eben im Detail auszuhandeln. Aber dass ganz grundsätzlich dieser gesellschaftliche Anspruch formuliert ist, wir wollen die gemischte Stadt, wir verlangen von jedem Bauvorhaben hier dazu einen Beitrag zu leisten, das ist schon eine relativ starke Ansage, die auch immer kontrovers diskutiert wird, aber wo wir sagen, wir wollen das und wir verlangen das und wenn es allen abverlangt wird, dann ist es auch leichter durchzusetzen.
Das führt auch nicht zu leeren Erdgeschossflächen.
Na, das kann schon mal zu einem leeren Erdgeschoss führen, eine Zeit lang, aber die Hoffnung oder auch die Erwartung ist, dass man eben, wenn das Ding einmal errichtet ist und vielleicht mal auch 2 Jahre leer gestanden ist, dass man dann auch durchaus im Endeffekt eine Möglichkeit findet, diese Fläche sehr wohl in Wert zu setzen. Aber wenn man sie gar nicht erst mit errichtet hat und die gar nicht vorgesehen war, dann ist ganz sicher fix, dort kommt nie was. Ne?
Ja, das stimmt auch wiederum, da haben Sie recht. Ja, ja.
Also es geht, glaube ich, auch hier wieder um die Qualitäten. Ja? Also auch sich zu fragen, wie schaut so ein Erdgeschoss überhaupt aus? Ja? Und welche Nutzerinnen sind das potenziell? Ja? Wie groß dürfen solche Einheiten sein? Das muss natürlich auch so sein, dass man das umbauen kann und so weiter. Aber das ist, glaube ich, der zentrale Punkt, weil unsere Gebäude stehen 80 bis 100 Jahre. Das wissen wir und wir wissen auch, also so vermessen ist die Stadtplanung zum Glück nicht, wir wissen, dass wir nicht so weit in die Zukunft schauen können, wie die Gebäude stehen werden. Das heißt, wir müssen bis zum gewissen Grad einfach diese Flexibilität vorsehen, die es ja auch in der Bestandsstadt, vor allem in der gründerzeitlichen Bestandsstadt gibt. Ja, die müssen wir im Prinzip auch in Neubaugebieten herstellen. Mhm. Und dann funktioniert das auch und dann ist das auch ein bisschen robuster. Also dann hält man das auch vielleicht mal aus, wenn nicht von Anfang an feststeht, welche Nutzung quasi für die nächsten 40 Jahre da drin stattfinden wird.
Ja, ich verstehe. Also mit diesem robusten Grundgerüst, was flexibel ist für zukünftige Nutzung, ist eher die Chance, ein aktives Erdgeschoss zu generieren, als wenn man es gar nicht vorher hat. Ne?
Genau, wenn man es gar nicht hat oder möglicherweise nur auf eine Nutzung schon zuschneidet. Das ist vielleicht auch noch so eine Ergänzung.
Ja. Wir sind fast am Ende, aber ein Thema fehlt noch, was wir eigentlich immer in unseren Themen haben. Das hat die Überschrift Beteiligung und hat das Thema Beteiligung in der Erarbeitung des Wien-Plans eine Rolle gespielt? Und wenn ja, wie haben Sie Beteiligung umgesetzt? Ein strategischer Plan ist ja nochmal eine andere Herausforderung, als wenn ich jetzt für ein Grundstück eine Nutzung organisiere. Also das ist ja schon eine wirkliche Herausforderung. Das zu organisieren, haben Sie das gemacht? Ist Ihnen das gelungen? Und zu welchen Ergebnissen hat das auch geführt?
Ja, wie ich schon gesagt habe, das mache ich das schon zum eigentlich dritten Mal mit diesem Prozess. Und wir haben vor jetzt 12 Jahren, wie wir den vorherigen Stadtentwicklungsplan entwickelt haben, wirklich sehr viel Ressourcen und Engagement in diese Frage der Beteiligung, also der öffentlichen, der ganz niederschwelligen Beteiligung gesteckt. Und sind eigentlich damals zu dem Ergebnis gekommen, dass da relativ wenig dabei rauskommt. Also die Aussagen, die wir da gesammelt haben, diese Eindrücke, die waren sehr schnell immer das Gleiche, sehr, sehr persönlich, sehr gefärbt durch einfach Dinge, wo man sagt, okay, das kann ich in einer halben Stunde, wenn ich 10 Leute frage, weiß ich das auch. Und deswegen haben wir uns dieses Mal entschieden, methodisch eigentlich anders vorzugehen und stärker über Repräsentanten zu arbeiten. Also wir haben sehr breit Verbände und Organisationen und Vertretungen befragt. Was würdet ihr denn brauchen? Also über sozusagen Interviewserien oder über empirische Analysen hier zu einer breiteren Sicht zu kommen als nur zufällig irgendwelche Bürgerinnen, die halt dann oftmals eigentlich die ganze Breite des Diskurses nicht abdecken. Das war schon eine bewusste Entscheidung und zusätzlich hat uns natürlich auch nicht geholfen, dass gerade Corona war und alle also Veranstaltungen oder größeren Versammlungen zu dem Zeitpunkt, also 2021, 2022, also nicht möglich waren. Also wir haben auch da eher uns in den digitalen Raum verlagern müssen. Also es war auch, wäre gar nicht möglich gewesen, sozusagen in dem vollen Umfang, wie wir das letzte Mal gemacht haben, das durchzuführen. Aber ich glaube auch, dass es absolut sachgerecht ist, bei solchen strategischen Plänen wirklich mehr mit Repräsentanten und Expertinnen zu arbeiten und hingegen bei lokalen Planungsprozessen, also auf der Quartiersebene bei einzelnen Vorhaben unbedingt mit Beteiligung zu arbeiten. Das ist auch weiterhin unsere Absicht und unser Prinzip und das wird auch von der zuständigen Stelle sehr konsequent gemacht. Aber bei einem strategischen Plan für eine Region mit 3 Millionen Leuten war der Erkenntnistiefe, die wir da gekriegt haben, relativ enttäuschend, muss ich sagen. Und daher haben wir gesagt, wir probieren es diesmal anders.
Ja, das ist ja auch eine Herausforderung für jeden einzelnen Menschen, auf so einer abstrakten Ebene in die Zukunft zu schauen. Aber ich glaube, das ist auch ein guter Tipp, den wir als Hamburgerinnen und Hamburger mitnehmen können, weil Hamburg arbeitet ja auch gerade an einem neuen städtebaulichen Leitbild. Und Sie sind ja auch im Austausch, das habe ich ja schon gesehen, dass Sie und Ihr Wissen zur Verfügung stellen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Hinweis, dass man eher auf der Ebene der Organisationen, Repräsentanten, Vereine, Stakeholder arbeitet, um dann die Vertreter dieser Interessen auf dieser abstrahierten Ebene einzubinden. Letzte Frage. Die Erstellung eines strategischen Plans dauert ja immer lange. Also das macht man ja nicht von heute auf morgen. Wann fangen Sie denn mit dem nächsten Plan an? Herr Rosenberger, wann starten Sie in den vierten Plan?
Das muss ich beantworten, es tut mir leid.
Da kann ich leider, da bin ich wahrscheinlich nicht mehr dabei. Ich überlasse das der Frau Samek.
Also ich müsste jetzt tatsächlich trotzdem die Kristallkugel befragen, um es ganz genau zu beantworten, aber also schätzungsweise so 2030, 2031 werden wir wohl mit den Vorarbeiten für einen Stadtentwicklungsplan, der dann eben so im 10-Jahres-Rhythmus wieder beschlossen werden soll, auch erstellen zu können. Das ist ja auch kein Prozess, der irgendwie in ein paar Wochen abgewickelt ist, sondern das braucht eine grundsätzliche Befassung, mit welche Schwerpunkte setzt man. Man muss diverse Leute einbinden. Man muss so wie jetzt aus meiner Sicht wieder die Expertinnen und Experten in der gesamten Stadt, aber auch darüber hinaus mitnehmen in diesen Arbeitsprozess, muss auch ein gewisses Commitment schaffen, das überhaupt zu machen und vor allem auch im Hinblick darauf, dass die Umsetzung von dem Stadtentwicklungsplan gelingt, auch eine gewisse Abwägung mit den Akteurinnen und Akteuren organisieren. Also es wird ein längerer Prozess sein. Soweit, glaube ich, kann man das jetzt schon prognostizieren. Und ich schätze eben, dass wir in 5 oder 6 Jahren damit starten werden.
Okay, ja, dauert also doch noch ein bisschen.
Ein bisschen, ja. Wir schauen jetzt zwischenzeitlich, dass die Dinge, die wir uns vorgenommen haben, ja, also weil im Stadtentwicklungsplan stehen auch immer so ein bisschen Aufgabenstellungen über den Beschluss hinaus drinnen, die man eben nicht in diesem Bearbeitungszeitraum final erarbeiten konnte, und das machen wir jetzt, bis wir dann irgendwann in die Bearbeitung eines neuen Stadtentwicklungsplans gehen.
Ja, okay. Wir sind jetzt fast am Ende unseres Interviews angelangt. Ich habe nochmal so eine Frage, die in die Zukunft geht. Sie sind ja gewohnt, in Ihrer Tätigkeit weit in die planerische Zukunft zu schauen, aber nicht nur theoretisch. Sie reisen ja sicherlich auch mal in andere europäische Metropolen und schauen sich an, was die anderen so machen. Haben Sie auf diesem Weg einmal einen planerischen Ansatz kennengelernt, den Sie sofort nach Wien mitnehmen würden?
Ja, ich kann auf jeden Fall mitnehmen und auch von vielen anderen lernen, ist der Umgang mit dem öffentlichen Raum, dieser Wandel, also den öffentlichen Raum nicht primär als Verkehrsort für den Autoverkehr anzusehen, sondern eben diesen Raum komplett neu zu denken und anders zu nutzen und dabei mutig und radikal zu sein. Also das ist egal, ob man nach Barcelona oder nach Stockholm oder nach Paris schaut. Das ist, glaube ich, schon der Common Sense sozusagen. Das ist eigentlich in einer urbanen Stadt, die Maria hat vorher gesagt, Urbanität als primäre Funktion einer Stadt. Kann man so organisieren und sollte man so organisieren.
Mhm. Frau Samek, haben Sie noch was Sie mitnehmen würden?
Ich würde da tatsächlich, ja, es ist weniger ein planerischer Ansatz, aber vielleicht die Frage, wie man mit Planung auch umgeht, die ich durchaus in anderen Städten als sehr gut abgebildet sehe und wo ich mir manchmal wünschen würde, dass wir das auch stärker mitnehmen würden in unsere Arbeit, aber auch in unsere Stadtgesellschaft. Das ist nicht nur eine Frage der Stadtplanung selbst, sondern wie wir als Stadt im Gesamten damit umgehen. Und das ist mehr Gelassenheit. Also ich habe manchmal das Gefühl, wir versuchen immer sofort alles zu lösen und sofort immer den besten Lösungsansatz auch zu finden und den dann sehr konsequent, und das muss ich hervorstreichen, das finde ich eine super Eigenschaft, ja, sehr konsequent überall anzuwenden. Und manchmal denke ich mir, es könnte auch gut sein, mal auszuprobieren, da und dort vielleicht auch nochmal zu verwerfen, also auch eine gewisse Kultur des Überdenkens noch stärker mitzunehmen und hier viel stärker auch in eine prozessuale Überlegung zu gehen und eben nicht davon auszugehen, wir wissen es sofort immer gleich am besten. Und das machen wir dann konsequent. Also das ist, finde ich, vor allem in Städten, die durchaus eine weniger starke Stadtplanung haben, ist das oft das Paradigma, eher dem geschuldet, dass die Stadtplanung eben nicht stark ist. Mhm. Ich könnte mir aber vorstellen, dass man als reflektierte und eben starke Stadtplanung von dem trotzdem ein bisschen was mitnehmen kann in sein Mindset und hier einfach auch mal Dinge gut sein lassen kann, wenn man merkt, vielleicht geht's auch nochmal ganz anders gedacht.
Ja, also eigentlich auch ein bisschen mutiger zu sein, nicht immer auf der Grundlage von durchgeregelten stadtplanerischen Instrumenten Planungen umzusetzen, sondern einfach auch ja Vertrauen darauf zu haben, dass man irgendwie, auch wenn es jetzt keine Regel gibt, irgendwas Gutes hinbekommt dort. Und das, wenn es nicht gut wird, auch nochmal anzupassen oder neu zu justieren. Okay, Jetzt aber wirklich die allerletzte Frage. Welchen Ort würden Sie uns empfehlen für Menschen, die sich für Stadtplanung interessieren? Wo wollen wir in Wien hin?
Da gibt es so viele gute Orte. Michael, du hast schon einen genannt mit dem Sonnenviertel, aber vielleicht sollten wir noch was anderes dazu stellen.
Also wir fahren ja auch immer gern zu Wien-Aspern, ne? Das Sonnenwirtviertel, da tigern wir immer hin.
In die Seestadt, ja.
Ja, natürlich.
Gibt es noch mal irgendwas, was vielleicht in zweiter Reihe steht, aber trotzdem richtig gut ist?
Naja, was sicher interessant ist, weil es eben die allerneuesten Überlegungen zeigt, ist das sogenannte Nordbahnviertel. Also das ist ein auch sehr großes innerstädtisches Entwicklungsareal, das seit ungefähr den 90er Jahren wächst von der LaSalle-Straße immer weiter nach Westen und wo man sozusagen verschiedene Planungszugänge, Planungsideen fast so in einer Zeitreise mitverfolgen kann. Und das allerneueste Teilgebiet, das ist eigentlich der Schlussstein, das ist erst jetzt gerade in den letzten ein, zwei Jahren entstanden. Also da sieht man ein bisschen so das Kaleidoskop dessen, was Wiener, sagen wir mal, Stadtplanung so leistet, aber es ist eines von mehreren Gebieten.
Okay, vielen Dank für den Hinweis. Vielen Dank an Frau Sammig und vielen Dank, Herr Rosenberger, für das interessante Gespräch und für den Einblick in den Wienplan 2035.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Ich bedanke mich bei unseren Zuhörenden recht herzlich fürs Einschalten. Unser Podcast Hallo Hamburg Stadt neu bauen erscheint alle 4 Wochen. Wenn Sie sich für die Projekte der IBA Hamburg interessieren, folgen Sie uns gerne auf Social Media oder werfen Sie einfach einen Blick auf unsere Internetseite www.iba-hamburg.de. Mein Name ist Sabine de Buhr und ich sage auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.